Mind Date. Intelligente Hacks für deinen Alltag. Mit Mentalist Timon Krause und Hanna Reiß.
Herzlich willkommen bei Mind Date. Mein Name ist Timon Krause. Ich bin Mentalist und verrate in diesem Podcast euch Zuhörenden kleine Hacks, psychologische Tricks für euren Alltag, um leichter durchs Leben zu kommen.
Hi Timon, mein Name ist Hanna. Ich bin als Produzentin des Podcasts auch dabei. Und ja, leichter durchs Leben kommen ist ein gutes Stichwort zur heutigen Folge, würde ich sagen. Wir durchleben ja doch gerade politisch ziemlich instabile Zeiten. Mhm. Um uns rum sind Kriege. Wir haben auch eine extra Folge gemacht schon zur US-Wahl. Und auch in Deutschland wird es ja bald, am 23. Februar, Neuwahlen geben.
So ist es.
Das heißt, bis dahin bleibt uns noch viel Zeit für politischen Diskurs, in den man ja auch immer gehen sollte. Allerdings kommt es auch immer öfter vor, dass man in diesem politischen Diskurs mit AfD-WählerInnen zu tun hat oder mit einfach rechten Menschen. Und wer schon mal in einem politischen Diskurs mit solchen war, hat sich vielleicht irgendwie ohnmächtig gefühlt, nicht ganz wohl gefühlt oder wusste nicht so ganz, wie man da am besten mit umgehen soll.
Und deshalb haben wir euch heute drei Strategien mitgebracht, um mit Menschen, mit politisch rechten, sehr rechten Meinungen oder inakzeptablen Meinungen zu diskutieren, wie ihr in so einer Diskussion trotzdem irgendwie nicht ganz untergeht, weil das manchmal dann doch schon sehr tricky ist, lässt sich natürlich aber auf etwaige Gesprächs- und Diskussionssituationen ausweiten. Wir benutzen das hier aber einmal an diesem Beispiel fest, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn man eine Plattform hat, man diese Plattform im Bestfall für das Gute, und das Gute muss dann keine spezifische Partei sein, sondern das Gute muss dann sein Respekt und Toleranz und Gleichstellung, Gleichberechtigung, dass man das dafür eben einsetzt, für die Werte, für die Werte, die absolut nicht diskutabel sind, sondern die einfach gegeben sein müssen. Darum nehmen wir hier dieses spezifische Beispiel.
Auch um euch vielleicht ein bisschen was an die Hand zu geben für die kommenden Weihnachtstage und etwaige politische Diskussionen.
Ja, auch das
zu erleichtern.
Vielleicht irgendwie. Mit den Familienmitgliedern, die zu Hause sind, die vielleicht Ansichten haben, wo man sich nicht ganz so wohl beifühlt oder mehr als unwohl beifühlt.
Um uns mal so richtig in Stimmung zu bringen, haben wir mal ein bisschen was zusammengeschnitten, wie es sich anhören kann, mit AfD-WählerInnen zu diskutieren.
Okay, ja, hau raus.
Was hier abläuft, ist nicht mehr tragbar.
Was machen die Altparteien denn?
Ja, die versuchen, das merkt man ja deutlich, Deutschland zu zerstören.
Ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich jetzt Sachse bin. Jeder Ungar, jeder Tscheche, jeder Pole sagt, ich bin stolz, ein Pole zu sein. Warum dürfen wir das nicht mehr sagen?
Und wenn man die deutsche Sprache verboten wird, dann reicht mir's. Da packe ich jeden Staatsanwalt oder Richter an der Gurgel. Das ganze Gendergequetsche. Es gibt nichts Schlimmeres, als die Muttersprache zu zerstören.
Wo würdest du dich und deine Partei denn verorten auf dem politischen Spektrum?
Konservativ und rechts, doch rechts. Aber Recht ist ja nichts Böses. Recht ist genauso wie links. Es ist eine Einstellung. Ne? Es kann mir gefallen, es muss mir nicht gefallen. Aber alles, was dann in eine andere Schiene geht, was in Extremismus geht, und den Extremismus, den habe ich überall, das lehne ich kategorisch ab.
In die AfD bist du aber eingetreten.
Ja.
Da sind erwiesen rechtsextreme Leute dabei. Die Partei gilt in ganz Sachsen als erwiesen rechtsextrem.
Als Verdachtsfall.
Nee, erwiesen rechtsextrem inzwischen.
Welche Belege liegen denn vor?
Ja, da war jetzt irgendwie viel dabei, ein Sammelsurium. Die Töne stammen übrigens alle aus einer Doku von Eva Schulz mit dem Titel »Diese Sachsen tief gespalten, Deutschland, warum bist du so?« Eine Doku, die sehr zu empfehlen ist, wirklich sehr, sehr interessant und sich den Status quo, so wie wir jetzt da hingekommen sind, irgendwie auch nochmal so politwissenschaftlich anschaut.
Also ich kenne die Doku, ist wirklich sehr, sehr gut. ich meine, politische Diskussionen können ganz schnell irgendwie kritisch sein und emotionsgeladen sein. Und es ist sehr schwierig, sich da durchzugraben.
Ja.
Wir haben nichtsdestotrotz natürlich eine Reihe an Strategien und Hacks mitgebracht, um mit sowas, sei es jetzt an Weihnachten zu Hause oder generell einfach so im Alltag, umzugehen. Der erste Punkt, der wichtig zu verstehen ist, ist, dass natürlich politische Diskussionen sehr emotionsgeladen sind. Mhm. Vor allem Diskussionen mit Menschen, die extreme Ansichten vertreten möchten. Und es hängt damit zusammen, dass populistische Parteien immer auf eine emotionsgeladene Ebene drauf wollen und da argumentieren. Was wiederum damit zusammenhängt, dass wir, wenn wir in einem emotionalen Zustand sind, unser kritisches Denken vermindert ist. Und dass emotionsbasierte Argumente sehr viel schneller rüberzubringen sind als rationale Argumente. Wenn ich zu jemandem sage, der und der ist schuld daran, dass oder die und die Gruppe der Menschen ist schuld daran, dass deine Tochter nicht mehr sicher ist, dann mache ich dir Angst und das habe ich in 5 Sekunden präsentiert. Du gehst sofort in die Angst rein, bist sofort unkritisch und nimmst im Zweifel dieses Argument an. Das Problem ist jetzt, dass gegen so ein populistisches Argument rational vorzugehen mehr als 5 Sekunden braucht, nämlich 2 oder 3 Minuten und viel kälter ist. Das ist natürlich bewusst nicht so emotionsgeladen und hat dadurch aber auch einfach nicht den Impact. Das bedeutet, regelmäßig verlieren Parteien, die differenziert und rational argumentieren wollen, einfach vom Impact her gegen populistische Parteien, die emotionsgeladen, aber ohne Hintergrund eigentlich argumentieren. Und das ist ein ganz großes Problem, weil man da wirklich nur extrem schwer gegen ankämpfen kann.
Ja, das Beispiel, was du gemacht hast, ist, glaube ich, sehr, sehr treffend, weil ja wirklich vor allem mit einer Emotion gespielt wird, und zwar mit Angst.
Ja.
Es wird Angst gemacht. Von Parteiseite wird irgendwie diese Angst kreiert und dann wird aber auch auf WählerInnen-Sicht irgendwie dann damit argumentiert. Also das ist dann irgendwie auf einmal so ein gültiges Argument, weil man sagt so, ja, total. Ich habe doch einfach Angst.
Eine Umdrehung der Argumentationsstruktur im Grunde, dass ich dir sage, du musst meine Partei wählen, weil du Angst vor diesem hast, und dann wählst du mich, weil du sagst, ich habe gesagt, dass du es machen musst, weil du sonst Angst hast. Also es ist eigentlich, kreieren die ein zirkuläres Argument im Kopf ihrer Wählerschaft, das vorher vielleicht gar nicht da war.
Ja.
Ich mache dir Angst und dann sage ich, wegen der Angst, die ich dir gemacht habe, musst du mich wählen, damit ich dir die Angst wegnehme.
Ja, genau, so.
Und da gibt es einen ersten Lösungsansatz für. Also es gibt überhaupt, für dieses Angstproblem, da ist einfach Auseinandersetzung mit der Materie, aber ein erster Lösungsansatz für so populistische Argumente und wie man damit umgehen kann und sich da auch wieder rausdenken kann, ist zu erkennen, dass meine Identität aus multiplen Subjektivitäten besteht. Und multiple Subjektivitäten bedeutet eine Vielzahl an Sichtpunkten oder Sichtweisen. Warum ist das wichtig? Politische Einstellungen und politische Meinungen sind ein super komplexes Netz, das sich mit jedem Teil oder mit vielen Teilen unserer Persönlichkeit verweben kann. Wenn ich einmal in eine politische oder in eine populistische Meinung mich reinkaufe, dann habe ich das Gefühl, ich muss da drin bleiben, weil ich das jetzt zu einem Teil meiner Identität, meiner Persönlichkeit gemacht habe. Wenn diese Meinung oder diese Situation, diese Position angegriffen wird, nehme ich das sofort als einen Angriff auf mich als persönlich, auf mich als Menschen wahr. So, man merkt das ganz oft bei unserem gewählten Gegner dieser Folge, bei AfD-WählerInnen, dass die jede Kritik an der AfD sehr persönlich nehmen und als persönlichen Affront an sie selbst und an jeden Teil ihrer Persönlichkeit irgendwo wahrnehmen. Und ein erster Schritt zu einer konstruktiven Diskussion wäre, für alle Menschen zu realisieren, meine Persönlichkeit besteht aus vielen, vielen Punkten. Möglicherweise wird hier der Punkt kritisiert, wo ich eine bestimmte Einstellung habe, die mich dazu bringt, diese Partei zu wählen. Aber es heißt nicht durchgängig, dass ich komplett als Mensch abgelehnt werde. Und das bedeutet auch, wenn ich diese Position loslasse, löse ich nicht meine gesamte Identität auf, sondern ändere einen Teil meiner Identität oder einen Teil von dem, was ich als mich selbst wahrnehme. Das heißt, ein erster Schritt für alle, um irgendwie einen gesunden politischen Diskurs durchzuhalten, ist zu erkennen, dass die politische Meinung nicht die komplette Identität, nicht der komplette Mensch ist, sondern Teile und manchmal auch sehr wichtige Teile.
Ja.
Aber Teile, die geändert werden können.
So generell ist es ja total sinnvoll, einfach differenziert zu denken.
Ja.
Und auch differenziert halt dann auf diese Angst zu blicken. Also wenn wirklich so Angst geschürt wird gegen Menschen mit migrantischem Hintergrund, die machen die Parks unsicher oder sonst irgendwas, dass dann einen Schritt zurückzutreten und zu denken, ja, okay, ich habe da jetzt irgendwie Angst vor, aber muss ich davor überhaupt Angst haben? Ist das ein realistisches Szenario? Lebe ich nicht irgendwo auf dem Dorf, wo es total sicher ist? Habe ich nicht eigentlich einen Job? Habe ich nicht ein gesichertes Umfeld? Bin ich nicht ein großer, starker Mann?
Ist es denn überhaupt so? Also ist es überhaupt so oder ist es eine Erzählung, die aufgemacht wird, unabhängig davon, wo ich wohne?
Sowieso, also bei allem, was wir jetzt sagen, ne, da, am besten ist es, sich zu bilden.
Ja, aber eine Vogelperspektive kann natürlich trotzdem helfen.
Ja.
Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder Menschen, wo man dann diesen Diskussionen irgendwo nicht entkommt. Egal, in welchem Umfeld du dich befindest, kann immer passieren, dass man so eine Diskussion dann doch wieder vor der Brust hat. Oder dass man sagt, ich möchte so eine Diskussion führen mit Menschen vielleicht, die mir lieb sind. Das habe ich viel gemacht mit Menschen, die mir lieb sind, die irgendwie in eine leicht... Also ich kann durchaus damit umgehen, wenn Menschen andere politische Meinungen oder Wünsche haben als ich. Ich kann nicht akzeptieren, wenn meine Freunde, Freundinnen Meinungen haben, die intolerant sind oder die Menschenrechte impliziert untergraben letzten Endes. Und dann versuche ich aber auch, wenn ich weiß, okay, es sind irgendwie Menschen, die mir nahestehen und die ich auch nicht gehen lassen möchte und nicht dahin rücken lassen möchte, versuche ich die da auch wieder raus zu talken. Ja. Und das ist mir auch einige Male gut gelungen, dass die gesagt haben, die sind abgerutscht, auch so während Corona, vor allem einige meiner KünstlerkollegInnen, die dann irgendwie eine komische, aus einem Frust, aus einer Angst, aus einer Sorge in so eine Ecke abgerutscht sind irgendwie, die ich dann aber auch da wieder rausholen konnte mit. Und das ist so total schön. Darum können solche Strategien auch sehr wertvoll sein, um zu sagen, ich helfe Menschen, die mir lieb sind, nicht in irgendein komisches, suspektes Gedankenkonstrukt abzurutschen.
Ja, das ehrt dich sehr, weil ich doch dann tatsächlich auch schon bei mir beobachtet habe, dass es mir wirklich überhaupt nicht leicht fällt und ich mich das eher, also ich, dieses Unverständnis, was ich dann manchmal Leuten gegenüber habe, seien sie mir nicht nahestehend oder nahestehend, macht mich da irgendwie oft dann doch sauer und ich bin irgendwie gar nicht mehr in der Lage.
Aber auch da ist, glaube ich, ein guter Ansatz zu sagen, ich nehme die Position meines Gegenübers ein, weil ich, also ich habe überhaupt keine Liebe für eine AfD-Position, wirklich gar nicht. Aber ich kann mich genug in mein Gegenüber reinversetzen, um zu erkennen, wie man da landen könnte, um das nachzuvollziehen, um das zu verstehen. Das bedeutet nicht, dass ich damit übereinstimme. Das bedeutet nicht, dass ich sage, okay, und ich fühle jetzt auch so oder finde das gut, dass du da überhaupt bist, aber ich muss ja erstmal, um jemanden da wieder rauszuholen, verstehen, wie kann das denn überhaupt passieren? Ich muss es nachvollziehen können irgendwie. Es ist ein ganz großer Vorteil, ich glaube, das Wertvollste, was ich in meinem Philosophiestudium gelernt habe, Positionen einzunehmen und beargumentieren zu können, die das genaue Gegenteil von dem sind, was ich eigentlich für mich fühle, glaube, vertreten möchte.
Total. Sag ich dir, aber ganz ehrlich, das fällt mir dann manchmal echt schwer.
Kann ich auch verstehen.
Also bei so, gerade, keine Ahnung, wenn es dann auch so, zum Beispiel Queerenfeindlichkeit, finde ich da ein Beispiel. So, ich check's nicht. Also so, ich kann mich da nicht reinversetzen.
Ja. Nee, natürlich. Ich kann aber durchaus nachvollziehen, wie jemand, der in einem bestimmten Umfeld aufwächst, mit einem bestimmten Elternhaus und bestimmten sozialen Kreis, dann letzten Endes das Gefühl hat, queere Menschen sind irgendwie eine Gefährdung für irgendwas, was ich vertreten möchte. Das heißt dann immer noch nicht, dass die Position akzeptiert wird.
Ja.
Es ist nicht deine Schuld, dass du so erzogen wurdest, wie du erzogen wurdest. Es ist deine Schuld, wenn du nichts dran tust, das zu ändern und das ändern zu wollen.
Ja.
Wenn du 50 bist und immer noch sowas denkst und genug Zeit hattest und genug Handreiche hattest, um dich da wieder rauszudenken, dann ist es halt deine Verantwortung und irgendwann you're on your own, so mäßig. Aber ich kann, glaube ich, die allermeisten Positionen kann ich das ja nachverfolgen und dann sagen, okay, guck mal, ich verstehe, dass du so nicht geboren wurdest. Ich verstehe, dass du dann so erzogen wurdest aus irgendeinem Grund. Und jetzt, wo wir die Mechanismen kennen, können wir auch versuchen, die Entwicklung weiterlaufen zu lassen in eine andere Richtung.
Ja, das verstehe ich.
Aber ich möchte durchaus, also ich möchte versuchen, nicht mein Gegenüber abzuschreiben als der ist Nazi, der ist queerfeindlich, der ist so, Ende Diskussion zu. Es gibt die Menschen, wo das so ist, wo du irgendwann merkst, okay, es kommt an der Wand, dann müssen wir auch nichts mehr versuchen. Und es ist auch nicht deine Verantwortung, diese Menschen herauszudenken, aber es gibt eben Menschen, da möchte ich das machen. In meinem Umfeld vor allem dann auch oder im Umfeld meines Umfeldes, wo ich sage, ich möchte diesen Menschen die Hand reichen und dafür muss ich aber erstmal verstehen können, wie sie überhaupt dahin gekommen sind.
Und diese drei Strategien anwenden.
So.
Werbung.
Hanna, wir sprechen über unseren heutigen Werbepartner, einer unserer Favorites, nämlich Seeberger.
Ja, wir sind Riesenfans von den Premium-Nüsschen von Seeberger.
So ist es. Du bist auch ein Premium-Nüsschen.
Ach, Danke.
So, und wenn ihr jetzt ein bisschen clever seid, dann könnt ihr nämlich diese Premium-Nüsschen von Seeberger auch psychologisch clever nutzen. Und das mache ich unter anderem aktuell. Und zwar bin ich großer Fan von Routinen. Es hat enorm viele Vorteile sowieso im Alltag, im Leben. Wenn wir nach Routinen handeln, kann das dazu führen, dass wir bessere Produktivität haben, dass wir besser schlafen und so weiter und so fort. Aber kleine routinierte Elemente im Alltag können auch dazu führen, dass wir in ein bestimmtes Mindset reinkommen. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel, Hannah. Bevor ich eine Show starte, ziehe ich mir immer mein Show-Outfit in einer bestimmten Reihenfolge an. Das gehört zu meiner Routine dazu. Dann bin ich im Mindset für meine Tour und ich habe das erweitert, nämlich darum, dass ich trinke immer einen Kaffee vor der Show und ich ziehe mir eine Hand oder zwei Vollnüsse von Seeberger ungefähr eine halbe Stunde vor Showbeginn rein. Das ist für mich so ein kleiner Kraftsnack einfach und das gehört für mich jetzt zu der Routine dazu. Und mein Körper und mein Geist weiß, okay, wenn es jetzt hier Nüsse gibt von Seeberger, dann fängt gleich die Show an, geh in das Mindset. Und das könnt ihr aber zum Beispiel auch machen, indem ihr zwei Wochen lang jeden Morgen vor der Arbeit oder so oder abends, wenn ihr zurück seid, zum Runterkommen, euch eine Handvoll Nüsse gönnt, dann wird das irgendwann Routine und irgendwann mit einem positiven Gefühl verknüpft. Das könnt ihr aber sowieso haben, das positive Gefühl, weil Seeberger nachhaltig ist. Also sowieso auch nochmal doppelt geil.
Ja, und nicht nur nachhaltig, sondern Seeberger hat aktuell sogar eine Aktion mit der Tafel Deutschland laufen. Und da könnt ihr im Handel ganz einfach mitmachen. Unter dem Namen Gemeinsam gut nutzt nämlich Seeberger seine Rolle als Energiespender. Und die sehen da ihre gesellschaftliche Verantwortung, die Energie, die ihnen zur Verfügung steht, sinnvoll einzusetzen. Haltet Ausschau nach den rosa Aktionsstickern auf den Seeberger Snacks und seid so Teil von dieser tollen Aktion Gemeinsam gut. Pro Packung mit Aktionssticker, die du kaufst, spendet Seeberger eine kleine Snackpackung an die Tafel. Die Aktion mit dem Motto Snack für einen guten Zweck läuft noch bis zum 31.12.2024. Im Seeberger Online-Shop könnt ihr euch unter dem Code MINDDATE20 alle Snacks mit 20% Rabatt sichern. Und MINDDATE20 buchstabiere ich euch einmal. Das ist großes M, IND, großes D, ATE 20, alles zusammengeschrieben und gibt 20%.
Yes.
Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Am Weihnachtstisch oder auch einfach so. Strategie Nummer 1. Wenn so populistische Positionen beargumentiert werden, dann kommen die oft aus dem emotionalen, idealistischen Denkbild irgendwie raus. Die Leute sind, wie gerade schon erwähnt, in einer bestimmten Emotion drin. Du möchtest versuchen, die in ein analytisches Denkbild reinzubringen, wo sie sich also von ihrer Emotion einen Tacken entfernen können, um zu merken, dass diese Position gegebenenfalls keinen Sinn ergibt. Und eine simple Strategie, um das zu machen, ist nicht zu fragen, warum? Warum soll die AfD oder warum brauchen wir die AfD hier oder warum soll die AfD Deutschland regieren oder so, sondern zu fragen, wie? Wie genau wird die AfD diesem Land helfen? Wie genau wird das aussehen, wenn sie dieses und jenes umsetzen? Wie genau soll das funktionieren? Und die Wie-Frage ist eine Frage, die absolut ins analytische Denken reinzwingt. Und immer wieder wie, nicht warum, wie. Und wenn die Person eine Warum-Frage trotzdem beantwortet, sondern nein, wie. Weiter wie fragen. Du wirst in vielen Fällen, wirst du merken, dass die Leute irgendwann eben auf die Haltlosigkeit des Ganzen kommen.
Da habe ich ein schönes Beispiel. Das ist aus einer Kommunalwahl in Gera von einer Pressekonferenz dort. Und da hat ein Journalist genau das mit dem AfD-Abgeordneten getan. Können wir mal reinhören?
Let's go.
Sagen Sie uns doch mal die Vorschläge, die Ihre Partei in der Kommunalpolitik in den letzten 5 Jahren eingebracht hat, um die Hochschulstadt Gera voranzubringen. Es reicht, wenn Sie einen benennen.
Herr Lauerwald.
Passiert ist einfach gar nichts.
Kann ich jetzt aktuell nicht dazu sagen.
Ja, das ist halt einfach der ganz konkrete, genau, nicht was sind die Werte hinter ihrer Partei, warum ihre Partei, sondern wie konkret haben Sie das gemacht oder wie konkret werden Sie das machen, die konkreten Schritte? Das ist natürlich noch, also in diesem Fall besonders geil, dass es in die Vergangenheit legen konnte und sagen konnte, was genau ist natürlich auch gegenwärts- oder zukunftsprojizierend eine solide Technik. Das ist also Strategie Nummer eins. Strategie Nummer zwei wäre es, alternative Identitätsteile in die Diskussion mit einzubeziehen. Mhm. Da haben wir gerade schon mal so grob drüber gesprochen, als ich von multiplen Subjektivitäten gesprochen habe. Ja. Hier geht es also wieder darum zu sagen, okay, ich zeige dir, dass deine politische Einstellung nicht deine gesamte Identität ausmacht. Mhm. Und dass deine politische Einstellung möglicherweise sogar mit vielen oder einigen deiner Identitätsteile in Konflikt steht. Das bedeutet zu sagen, okay, aus deiner Rolle als Mutter, wie kannst du das und das denn vertreten? Wie kannst du denn vertreten, dass diese Partei so und so und so möchte, was deinen Söhnen oder deinen Töchtern zum Nachteil gereichen würde? Wie kannst du das vertreten? In deiner Rolle als Freundin, wie kannst du vertreten, dass diese Partei dieses und jenes für Menschen mit migrantischem Hintergrund möchte, wenn deine beste Freundin selber so ein Mensch ist? In deiner Rolle als Arbeitskollegin, die bei diesem Job arbeitet, wie kannst du so und so und so vertreten, wenn diese Partei doch das und das und das möchte? Das bedeutet, du beziehst andere Identitätsteile deines Gegenübers mit ein, die genauso wichtig und valide sind wie die politische Einstellung, vielleicht sogar mehr, und zeigst, dass das miteinander nicht Hand in Hand gehen kann.
Oder das mögen sogar Identitätsteile sein, gegen die die AfD ja sogar sich ausspricht oder so vorgeht irgendwie.
Genau,
ne? Was ich bei dem Hack auch gut finde, ist, vor so einer Diskussion, in die man geht, kann man sich ja auch die Frage stellen, so was möchte ich erreichen? Mhm. Möchte ich, dass diese Person wirklich ihre Wahlentscheidung überdenkt? Oder, weil das ist ja auch so ein Teil, der so oft so frustriert, so möchte ich gesehen werden? Möchte ich auch für meinen Teil verstanden werden? Mhm. Und das ist halt dann auch, ja, ganz oft so, dass wenn man dann halt mit seinen Identitätsmerkmalen in so eine Diskussion geht, die halt ganz anders sind, also zum Beispiel als queere junge Frau gegen einen reichen alten Mann zu diskutieren, da sind ja allein schon so viele Identitätsmerkmale unterschiedlich. Und mit dieser Strategie kann man vielleicht sich auch einfach selber so ein bisschen mehr verstanden machen.
Aber es ist auch sowieso gut, was du sagst, dass man vorher drüber nachdenkt. Was möchte ich in diesem Gespräch erreichen? Möchte ich das Gefühl haben, mein Gegenüber hat mich verstanden? Oder möchte ich das Gefühl haben, mein Gegenüber hat seine Sichtweise irgendwie durchdacht, reflektiert? Das ist vielleicht auch nochmal immer die Frage. Ich glaube, in vielen Fällen ist, wenn es beim Weihnachtsessen mit der Familie nur darum geht, dass ich mich nicht verstanden fühle, aber mein Onkel, meine Tante wollen mich irgendwie auch nicht verstehen, dann glaube ich, in vielen Fällen ist die Energie auch verschwendet sonst. Dann kannst du einfach sagen, naja, dann versteht ihr mich halt nicht. Okay, so. Aber da muss man, glaube ich, immer ein bisschen abwägen.
Emo-Musik wie
füreinander. Ja. Und Strategie 3, Metakognition erreichen, also den Blick von oben erreichen. Ich habe ganz viel darüber geschrieben in meinem letzten Buch, Seit einer Zeit voraus, unter anderem als eines der Denkprinzipien, das für die Zukunft von Belang sein könnte, das wichtig sein könnte. Also eine Sicht von außen auf sein eigenes Denken einnehmen zu können. Das kannst du auch in deinem Gegenüber erzwingen, klingt so hart, das kannst du in deinem Gegenüber entlocken, in die Metakognition zu gehen, zum Beispiel, indem du sagst, wie würde ein Mensch aus Island diese politische Entwicklung bewerten, sehen, erfahren? Wie würde ein Mensch von da und da diese politische Entwicklung empfinden? Und je nach Kontext kann auch das hilfreich sein, weil die Menschen gegebenenfalls von außen sehen würden, yo, irgendwie sieht das von außen gar nicht so cool aus. Wahrscheinlich würde das von außen eher belächelt werden. Gibt noch einen zweiten Weg übrigens, um die Metakognition zu deinen Gunsten zu nutzen im Gespräch. Vielleicht auch hier wieder, wenn du dich nicht verstanden fühlst oder so, wenn du jemanden hast, wo du immer gegen die Wand argumentierst, dann kannst du von oben den Diskurs oder die Gesprächsstruktur beargumentieren, um es konstruktiver zu machen. Zum Beispiel, indem du sagst, ich merke, dass du mir gar nicht zuhörst oder ich merke, dass du mir ständig Vorwürfe machst oder ich habe jetzt zweimal meine Argumentation gegeben, aber du gehst überhaupt nicht drauf ein. Du wiederholst immer nur deine Punkte. Und so kannst du von außen quasi, wenn du das Gefühl hast, du gehst wirklich nur an eine Wand, von außen quasi das Gespräch dekonstruieren und danach hoffentlich konstruktiv wieder zusammensetzen.
Total spannend.
Ja, um das Gegenüber eben dazu zu bringen, also es hat dann jetzt zwei Entscheidungen, entweder es macht so weiter, dann kannst du aber das Gespräch aufgeben und sagen, okay, dann hat es keinen Sinn, oder es muss das Gespräch anders angehen und du hast die Chance zur Konstruktivität.
Ich finde vor allem den super hilfreich, weil ein Merkmal aus meinem Erfahrungskreis aus so AfD Diskussion war auch oft, dass die sich mega im Kreis drehen. Also, dass so Argumente irgendwie einfach ständig wieder aufgeführt werden. Also, dann heißt es irgendwie, ja, es geht ja immer nur ums Gendern. Und dann erklärt man aus persönlicher Sicht so, ja, mir macht das gar nichts aus, wenn ich das mache. Mir wird da nichts weggenommen. Da wird eher anderen Leuten was dazugegeben. Und dann erkläre ich das für mich. Und dann kommt aber wieder das gleiche Argument. Ja, guck, euch geht's doch immer nur ums Gendern. Und so dreht man sich dann irgendwie die ganze Zeit.
Ja. Das kannst du natürlich auch super von draußen aufweisen. Ja.
Genau.
Unabhängig davon, wie das Gespräch läuft, natürlich trotzdem immer alles, was wirklich rassistisch ist, alles, was wirklich einfach intolerant ist oder so, immer aufzeigen und nicht dulden, weil das einfach nicht funktioniert. Also ich bin absolut kein Anhänger der Meinung, die zum Glück echt rückgängig ist. Kein Anhänger der Meinung, dass man bestimmte Sachen akzeptieren muss, um dann an andere Sachen ranzukommen oder so. Es gibt Sachen, die werden einfach nicht geduldet, die werden einfach nicht akzeptiert. Wenn du ein Gespräch mit mir haben möchtest, dann werden so menschenfeindliche Geschichten sind einfach sofort zum Fenster raus. Das Gespräch ist halt durch oder wie auch immer.
Ja.
So, das kannst du immer deutlich sagen und deutlich aufzeigen, dass das für dieses Gespräch nicht akzeptabel ist.
Ja, absolut richtig, was du sagst. Und natürlich hilft es auch, sich einfach auch an anderen Stellen zu informieren und mit anderen FreundInnen auszutauschen, also sei es politisch, aber auch einfach über eure Gefühle dann, sei es an Weihnachten oder darüber hinaus. Und wir haben beide schon die Doku von Eva Schulz empfohlen. Und ich habe noch bei der Recherche eine Initiative gefunden, die heißt Aufstehen gegen Rassismus. Und die bieten tatsächlich Seminare an, wo man sich zum StammtischkämpferInnen ausbilden lassen kann. Genau das gleiche Prinzip, worüber wir gesprochen haben. Also wenn man solche Parolen oder sowas, wenn einem sowas begegnet, wie reagiert man dann darauf? Und diese Seminare gibt es halt in ganz Deutschland, da wird sich regelmäßig getroffen. Also eine coole Initiative.
Geil. Ansonsten empfiehlt die Folge gerne weiter, schickt es Menschen, von denen ihr meint, dass die da einen Nutzen rausziehen könnte. Das hilft auch uns, damit unser Podcast wächst. Schreibt uns gerne eure Themen, Vorschläge, Wünsche auf Instagram oder E-Mail mind.date.podcast. Die versuchen wir da mitzunehmen. Erfolgsstories von euch wollen wir auch hören. Ja. Zu unseren Hacks irgendwie. Wenn da geile Sachen dabei sind, verlesen wir die auch gerne und lasst gerne eine Bewertung da und hört natürlich in der nächsten Folge wieder rein. Wir freuen uns auf euch, liebe Hirnis. Hacks, Hacks. Bis dann.
Ciao.
Mind Date ist eine Studio Bummens Produktion. Neue Folgen erscheinen immer dienstags und donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Schickt eure Fragen an minddate@studio-bummens.de.
Es ist der Beginn des 17. Jahrhunderts. Seit Generationen steht das Haus Habsburg den Kaiser im Heiligen Römischen Reich. Doch der amtierende Herrscher hat keinen legitimen Thronfolger vorzuweisen. Als Außenseiter macht der junge Erzherzog Ferdinand von Innerösterreich sich Hoffnungen, eines Tages selbst zum Kaiser gekrönt zu werden.
Aber der amtierende Kaiser zeigt Anzeichen einer geistigen Erkrankung. Er wittert überall Verrat. Gegen seinen Willen wird Ferdinand in einen innerfamiliären Machtkampf gezogen, der nicht nur seine eigenen Ambitionen bedroht, sondern das ganze Reich an den Rand einer Zerreißprobe führt.
Es ist eine Geschichte von rivalisierenden Adelshäusern, egozentrischen Regenten, persönlichen Ambitionen, Intrigen, Fehden und dem Streben nach der absoluten Macht.
Und die Geschichte einer Rebellion, die zum Flächenbrand wird.
Mein Name ist Richard Hemmer.
Und ich bin Daniel Messner.
Und das ist Plus Ultra, der Weg in den 30-jährigen Krieg.
Der erste gemeinsame Podcast von Geschichten aus der Geschichte und Studio Bummens.
Eine Geschichte in 7 Teilen, die von der Entstehung der größten Katastrophe erzählt, die Europa bis dahin erlebt hat.
Plus Ultra, der Weg in den 30-jährigen Krieg. Ab dem 13. Dezember, immer freitags, überall, wo es Podcasts gibt.